miteinander lesen. Morgen schließen wir ab, wie ihr gehört habt, mit dem letzten Vortrag und wahrscheinlich der wichtigsten aller Vorträge. Ich mag jetzt dafür Werbung, falls jemand ein bisschen früher schleichen, wegfahren wollte. Die Wahrheit über das Kreuz Jesu Christi. Aber heute Abend werden wir die Ölberg-Predigt abschließen. Lesen wir zu Anfang einige Stellen miteinander. Beginnen wir mit Daniel, Kapitel 9. Michael, ich bin dir nicht böse, ich habe gerade meine Uhr hier auf Null gestellt. Und jetzt ist die Nullstunde. Mir ist wurscht, was deine Uhr sagt, ich kann sie eh nicht sehen. Daniel Kapitel 9, Vers 24. 70 Wochenjahre sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen, um den Sünden ein Ende zu machen, um die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, um Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du erkennen und verstehen von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen, und 62 Wochen lang werden Platz und Straßengraben wiederhergestellt und gebaut, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter, ein Messias, ausgerottet werden und keine Hilfe finden oder nichts haben. Das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg und fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund, oder er wird einen Bund schließen mit den vielen eine Woche lang. Das ist die letzte Woche dieser 70-Jahr-Wochen. Und zur Hälfte der Wochen dieser Fürst wird Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen, und auf dem Flügel der Gräuel kommt ein Verwüster, bis festbeschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Komplizierte Sätze, sie werden verständlicher hoffentlich am Ende des Vortrags. Dann Offenbarung Kapitel 12. Und ein großes Zeichen erschien am Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen. Auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Das ist die Symbolik, übrigens, die Josef hatte in seinem Traum, als die Sonne, das war sein Vater, der Mond, seine Mutter, und die 11 Sterne sich beugten vor ihm, den 12. Stern. Hier ist die Symbolik von Israel und seinen 12 Stämmen. Sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner, und auf seine Köpfen 7 Diademe hatte, und sein Schwanz sieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Als das Kind, Jesus, durch Israel geboren wurde, stand Satan im Begriff, ihn zu verschlingen. Er benutzte sein Werkzeug, das Römische Reich. Du siehst hier die Symbolik aus Daniel vom Römischen Reich, und Herodes, ihr Vasallenkönig, war das Instrument Satans, das Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll, mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Beachte, wie Prophetie geschrieben ist. Du hast die Geburt Jesu und sein ganzes Leben, Tod und Auferstehung und Himmelfahrt ist in einem Wort oder einem Begriff zusammengefasst. Das Baby wurde geboren und entrückt zum Himmel. Und zu seinem Thron. Und die Frau, das ist Israel, floh in die Wüste, wo sie von Gott eine von Gott bereitete Stätte hat, damit sie dort sie dort ernähre 1260 Tage, 3,5 Jahre. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes, wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Frau die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Das ist offenbar hier Israel. Und es wurden der Frau, die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, 3,5 Jahre, fern von Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau. Und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft. Das sind Gläubigen aus den Nationen, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Und dann im nächsten Kapitel ist die Offenbarung des Antichristen, der emporsteigt als Oberhaupt des Römischen Reiches und im Verband mit, in einem Bund mit einer endzeitlichen, untreue Kirche die Weltmacht erringt. Und jetzt, Matthäus 24. Wir vergessen nicht, was wir heute Morgen gelesen haben, dass gewisse Vorreiter der Ankunft des Herrn kommen, Vorreiter des eigentlichen Zeichens seiner Ankunft. Und dieses Zeichen lesen wir in Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, die von dem Daniel, dem Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Das heißt, das ist keine einfache Sache, was ich jetzt sage. Du musst aufpassen, okay? Und dieses Predigt heute, ich möchte wirklich sagen, wer da hört, der merke auf. Das ist nicht einfach, und Jesus sagt eben das. Der merke auf, Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, betet aber, dass euer Flug nicht im Winter geschehe noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun und wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Sieh, ich habe es euch vorher gesagt, wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wenn, wie der Blitz ausfährt, von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Aber gleich nach der Bedrängnis der jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen. Auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammelt von den vier Winden her, von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Wir wollen uns zunächst ein Bild machen von der Zeit, die die Bibel beschreibt unter dem Titel Die Zeit von Jakobs Drangsal. Die große Drangsal. Oder die Zeit eines Bedrängnisses, wie diese Welt nie erlebt hat, noch je wieder erleben wird. Der Auslöser, Vers 15, ist der Gräuel der Verwüstung. Nach 70 Wochen, Jahrwochen, kommt die endgültige Wiederherstellung Israels. Und all diese Dinge wie Gesicht und Prophetie werden abgeschlossen. Eine ewige Gerechtigkeit, das messianische Reich wird eingeführt und so weiter. Ein Fürst zu Anfang der 70. Wochen, ein Fürst des selbigen Volkes, das Jerusalem und den Tempel den Boden gleich machte, ein Prinz des kommenden Römischen Reiches, wird einen siebenjährigen Bund mit dem jüdischen Volk oder mit dem Großteil des Volkes machen, mit den vielen. Zum Mittelpunkt der Bundesfrist wird selbst den Bund brechen. Also mitten in dieser Woche, 3,5 Jahre in dieser Woche, wird das beständige Opfer abschaffen und wird sich vergöttern lassen. Wird selbst diesen Bund brechen. Die Dauer dieser großen Drangsal wird verschiedentlich, aber konsequent zum Ausdruck gebracht. Eine halbe Woche, Zeit und eine halbe Zeit, 3,5 Jahre, oder 1260 Tage. genau 3,5 jüdische Jahre. Worin besteht diese Drangsal? In einem Wort, Zorn. Diese ist die Zeit, wo der gerechte Zorn Gottes ausgegossen wird über diese Erde. In der Form von ganz wohl dosierte Gerichte. Die Lebensraum Erde, Lebensraum Meer, Lebensraum Atmosphäre betreffen. Diese dosierte Zorngerichte, sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Zornschallen, sind nicht einfach ein Wutanfall Gottes. Die sind sehr vorsichtig formuliert, sehr gezielt ausgeübt über die, die dem Evangelium nicht gehorchen. Und es hat den Charakter von dem Schöpfergott, der eigentlich mit seiner eigenen Schöpfung hier umgeht. Ich sagte, dass das Stichwort Zorn hier wichtig ist. Aber nicht nur der Zorn Gottes kommt hier zum Vorschein. Wir lesen in Offenbarung 12 von der Wut, unkontrollierte, unbeherrschte Ausbruch von Zorn von dem großen Drache, beziehungsweise der Schlange, beziehungsweise Satan und Teufel. Der Zorn des Teufels ist gerichtet auf Gott. Er möchte sein Möglichstes tun, Gott weh zu tun. Und weil man Gott nichts anhaben kann und Gott nicht erreichen kann im Himmel, er greift das Augapfel Gottes an, sein Volk. Er verfolgt die Heiligen. Mit Verbissenheit versucht er, Israel zu vernichten. Der Teufel war immer hinter Antisemitismus. Das ist einer seiner Lieblingswaffen. Er hasst das Volk des Messias. Die Frau, die den Messias zur Welt brachte, muss die Flucht ergreifen und sie wird 1260 Tage bzw. 3,5 Zeiten oder Jahre von Gott beschützt. Viele Gläubige, Juden wie ehemalige Heiden, werden aber gefasst werden von den Kräften des Antichristen, von den Kräften des Teufels, und werden ums Leben kommen. Sie werden hingerichtet, oder um die Makkabäer-Sprache zu benutzen des Alten Testaments, sie werden geläutert. Diese ist aber vornehmlich die Zeit von Jakobs Drangsal, die ausgebliebene 70. Jahrwoche. Und in Daniel Kapitel 12, er beschreibt auch in den ersten Versen, wie Michael aufstehen wird, um sein Volk zu retten. Michael, der Fürst, der Engelfürst des jüdischen Volkes, wird in dieser Zeit von einer nie dagewesenen Drangsal aufstehen. Jesus benutzt Daniels Worte. Alles ist hier geschrieben oder gesagt oder gepredigt worden, in Anlehnung an den Bericht von Daniel. Er wird aufstehen, um Israel zu retten. In Vers 12 liest man, oder Vers 17, Entschuldigung, 16 bis 22, von der Flucht vor dem Drachen. Die Frau flieht, wie wir lesen in Offenbarung. Und diese Flucht wird folgende Weise beschrieben. Es soll keine Verzögerung sein. Damals wurden Häuser gebaut mit Treppen außen und die Leute gingen bei Tageskühle des Tages oben auf dem Dach und oben war ihr Lebensraum sozusagen, ihr Terrasse, ihr, wo sie Wäsche aufgehängt haben, wo sie auch sich aufgehalten haben in der Kühle des Tages. Bist du draußen, sagt Jesus, dann läuf nicht runter ins Haus, sondern direkt in Treppen runter und weg von Jerusalem. Die Unterkleider, bist du draußen in deinem T-Shirt-Hemd und deine kurze Hose mit Löcher, gell, die ausgedehnte gute Hose von vor 5 Jahren bis draußen bei im Acker und du hörst von der Gräuel der Verwüstung, gehe ja nicht wieder ins Haus, um deinen Mantel zu holen. Flieh, du hast keine Sekunde zu verlieren, sagt er. Und wehe den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Es wird eine schreckliche Zeit sein. Ich erinnere mich an Berichte, die ich gelesen habe über die Belagerung von Jerusalem 70 nach Christus während der jüdischen Kriege, wo sie schwangere Frauen aufgeschlitzt haben, wo stillende Frauen und schwangere Frauen große Beschwerde hatten bei der Flucht. Das ist keine schöne Erwartung in Zeit des Krieges. Es ist auch keine schöne Sache, wenn man überlegen muss, wie man ernährt wird, wie man hygienisch zurande kommt, wenn man ein schreiende Säugling hat. Bete, dass euer Flug nicht im Winter sein, noch am Sabbat. Ich habe ein paar Bilder in meinen Archiven daheim, die ich aufbewahrt habe von dem Irak-Krieg, wo Irak verfolgt die Kurden im Norden von Irak und die fliehen vor den Gunships von Saddam Hussein. Und ich habe ein Bild von einem Begräbnis von einem Baby, das gefroren war in den Bergen auf der Flucht. Wie die Leute von Sarajevo und von anderswo, Mostar und anderen Städten bestätigen können, Winter ist keine schöne Zeit für Flucht. Und nicht am Sabbat. Schauplatz hier ist natürlich Israel. Diese wird große Drangsal sein, Vers 21, eine beispiellose Drangsal, eine Zeit so gefährlich, dass das Überleben der ganzen Menschheit auf dem Spiel steht. Etwas undenkbar in der Vergangenheit, dass er sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt wäre, würde kein Fleisch überleben. Im Klartext, die Menschheit ginge gänzlich zugrunde. Das ist erst möglich geworden in unserer Zeit, in unserer Generation. Durch die Belastungen der Ökosysteme, sie brechen zusammen. Wenn du liest die Offenbarung, Flüsse und Meere kippen um. Man liest von der erbarmungslosen Verfolgungsjagd der Gläubigen. Und alle Nationen werden zum Schluss angelockt von dem Teufel selbst, zu einem Kriegsschauplatz kommen, die wirklich eigentlich der Erste Weltkrieg ist. Nicht der Dritte, sondern der Erste Weltkrieg. Denn hier werden nicht nur eine große Anzahl von großen Nationen verwickelt werden, sondern tatsächlich die ganze Welt. Vers 23 bis 26 malt die große Gefahr der Verführung vor Augen. 2. Thessalonicher Brief macht es deutlich, dass der Antichrist wird ungeheuer Technologien und Wunderwerke zur Verfügung haben, wo er selbst sich projizieren kann in Jerusalem, wo man betet ein Bild an, ein Standbild, ein Idol, aber dieses Mal eines, das Leben empfangen hat, das scheint zu leben. Er wird gewaltige Möglichkeiten zur Verfügung haben, um, wenn möglich, sein Ziel, wie wir lesen hier, die Auserwählten zu verführen. Vers 25. Du wirst wählen, wem du glaubst. Wem wirst du glauben? Zeichen und Wunder oder das Wort Gottes? Vers 26 bis 28 sehen wir etwas von der List der Christenjäger. Sie wissen, dass die Gläubigen das Volk sehnlich erwartet, die Wiederkunft Christi. Sie harren auf das Kommen des Herrn. Weißt du, stell dir vor, 3,5 Jahre harrst du drauf unter schlimmsten Bedingungen. Und sie stellen eine Falle, um die Christen zu fangen. Er ist draußen in der Wüste. So die Leute, die den Messias Hoffnung haben, beginnen sich zu bewegen. Und sie sind dann geschnappt. Sie werden freigelockt von ihren Unterschlupf. Er ist innen in den Kammern. Er hält sich im Vatikan auf. Wenn der Christus sich im Vatikan aufhält, das wird wirklich das tausendjährige Reich sein. Nein. Aber irgendwie, sie sagen, die Christenjäger sagen es so, Leute, es ist eine Verschwörung oder wollt ihr mit Christus irgendwie zusammenkommen? Hier ist Ort und Stelle und sie werden dann verschleppt. Seine Ankunft, sagt er, ist nicht für Insider angekündigt. Es schmeckt nicht nach Verschwörung. Während der Tage des Streiks in Polen mussten die Leute sich treffen in Gdansk. In der Zeit der Eroberung von St. Petersburg waren die Bolschewiken, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, diese Leute. Die haben sich getroffen. Irgendwo in einer ausgemachten Stadtteil, wiederum bei den Schiffwerften. Man musste sich erst einmal sammeln, mustern und Pläne schmieden. Und nach diesem Muster werden sie Leute zu verführen, zu versuchen. Seine Ankunft wird aber blitzartig sein. Seine Ankunft wird glorreich und furchterregend sein. Nichts insgeheim, sondern sichtbar für jeden Augen. Die Welt wird vernehmen die Ankunft des großen Königs, wie der Blitz von Osten leuchtet bis nach Westen. Vers 28. Wo das Aas ist, das werden sich die Adler versammeln. Dieses Wort Adler kann heißen natürlich Adler oder Geier. Weil es ist uns nicht klar, welches Wort wirklich hier gemeint wird. Wo das Aas ist, da werden sich die Geier versammeln. Wenn man liest Offenbarung 19, werden alle diese Raubvögel, diese Vögel, die Aas fressen, gerufen nach Israel, zum großen Schlachtplatz, Harmageddon, zu dem großen Mahl Gottes. Das wird das Ende eines schrecklichen Krieges sein. So wird das Bedrängnis geschildert, abgeschlossen mit der Ankunft des Herrn. Aber jetzt eine nähere Erklärung, wenn du dich erinnern kannst an Peppi heute Morgen, der sich darin hat. Jetzt nehmen wir einen neuen prophetischen Anlauf in Vers 29. Gleich nach der Drangsal jener Tage, nach diesen 3,5 Jahren, wird die Sonne verfinstert werden, der Mond seinen Schein nicht geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Eine Zeit von kosmischer Chaos. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Lammes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Das letzte Mal, wo sie ihn kommen gesehen hatten, war er auf seinem königlichen Reittier. Sanftmütig und demütig, auf einer kleinen Eselin geritten. Das nächste Mal, sie ihn sehen, werden sie ihn nicht sanftmütig auf einem Esel sehen. Sie werden nicht sehen, ihn in Begleitung von begeisterten Galiläern, sondern Sonne, Mond, Gestirn laufen vor dem kommenden Messias her, seine Ankunft lautstark zu verkündigen. Wenn man Lukas dazu nimmt, die Leute werden, es wird so furchterregend sein, die Leute werden verzweifelnd aushauchen, sagt der griechische Text. Sie werden aufgeben innerlich. Vor den furchterregenden Dingen, die über diese Erde kommen. Vor den großen Flutwellen, die kommen. Vor den Ereignissen in der Atmosphäre und Sternenhimmel. Nach der Drangsal jener Tage zerreißt der König den östlichen Himmel und mit göttlichem Gefährt fährt er hernieder. Sein königliches Reittier, nicht ein Esel, sondern ein Reittier geeignet für Gott selbst, die Wolken des Himmels. Ich glaube, es ist schwierig manchmal die Bibel zu lesen, wie viel von dem ist figurative Sprache, wie wir gelesen haben vorher. Eine Frau flieht in der Wüste und sie bekommt Adlersflügel. Das heißt nicht, dass sie irgendwie in amerikanische Galaxie Flugzeuge in die Wüste geflogen werden. Das ist, Gott will nicht, dass wir das so versuchen, so buchstäblich jedes Detail auszulegen. Es ist prophetische Schrift. Aber es wird eine Zeit von kosmischer Chaos sein, das sich auswirkt auf diesem Erdkreis. Und er wird kommen. Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden ihn kommen sehen. Er selbst ist das Zeichen. Nicht wie manche Kirchenväter gemeint haben, ein großes, feuriges Kreuz am Himmel. Sie werden das Zeichen des Menschen sehen, sollen sehen. Ihn selbst werden sie sehen. Er wird erscheinen im Himmel, und jedes Auge, Offenbarung 1,7, wird ihm sehen. Die Bekehrung der jüdischen Nation wird stattfinden, wenn sie an ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden wehklagen, jede Siebschaft. Und sie werden wehklagen. Es wird wirklich eine umfassende und durchdringende Buße, eine nationale Bekehrung, wenn der König aus Zion kommt, um ganz Israel zu erretten. Beachte hier, wenn du den Text vorsichtig liest, dass seine Erscheinung ist blitzartig, aber nicht seine Wiederkunft. Es ist nicht, als ob wir einfach, boom, ist da, gell? Wie eine Atombombe, der explodiert hat in unserem Schlaf. Nein. Die ganze Welt wird es erleben. Die ganze Welt wird erschüttert werden, wenn sie ihn sehen. Die Nation Israel hat Zeit, sich zu bekehren. Beachte zum Beispiel, wie das war in Kapitel 21. In Kapitel 21, bei seinem Einzug in Jerusalem, sahen sie ihn, wie er die Stadt näherte. Sie ahnten vielleicht, etwas ist los da oben am Ölberg. Und langsam hörten sie in der Ferne das Geschrei. Die Galiläer, die Schar wurde immer größer. Sie jubelten ihn. Sie haben Palmenzweige auf den Weg gelegt und ihre Kleider. Und er ist gekommen. Besucht die Königin, oder reden wir österreichisch. Wenn der Kaiser seine Bad Ischl besucht hat, kannst du dir vorstellen, um deine Willen. Wenn der Kaiser, natürlich, das ist eine kaiserliche Stadt, eine Stadt, wo es sich geziemt, dass ein Kaiser sich aufhält, die Leute in Bad Ischl meinen, dass Bad Ischl ist irgendwie das Herz Österreichs, und irgendwie, wenn der Kaiser einen Ort aussucht, wo er wohnen kann, wo er fern vom Amt sein will und es nur Schern haben will, war Bad Ischl und Zauner an der Esplanade. Jedenfalls, sagen wir, der Kaiser kommt nach Bad Ischl. Eine große Gesandtschaft wird ihm empfangen. Alles ist auf den Kaiser eingestellt. Sie treffen ihn am Bahnhof. Sie führen ihn mit der Kutsche zu seinem Palast. Entlang sind Soldaten. Ist die Musik da? Und er wird gefeiert. Als der König kam letztes Mal, kam er. Langsam. Die Erwartung war groß. Was ist jetzt los? Was wird passieren? Es war ein großes Antiklimax, wenn du liest Kapitel 21. Aber wenn er zurückkommt, er wird auf einmal erscheinen und jedes Auge wird ihn sehen. Und dann wird er kommen. Er wird kommen zuerst zum Ölberg selbst und dann durch das goldene Tor wird er Jerusalem betreten. Der König wird kommen. Und er wird, wenn er kommt, Vers 31, wird sein Volk, das bußfertige jüdische Volk, versammelt. Von den vier Winden her ließ Zacharia Kapitel 2, das jüdische Volk wird gesammelt. 32 bis 35, eine Lektion vom Feigenbaum. Wenn ihr den Feigenbaum seht, dass er Blätter austreibt, dann wisst ihr, dass es Sommer ist. Es ist nah an den Sommer. Wenn ihr diese Zeichen seht, dann wisst ihr, dass er nah ist an der Tür. Diese Geschlecht oder diese Generation, die Menschen, so wie ich meine, die der Gräuel, der Verwüstung und so weiter erleben zu ihrer Lebzeit, werden nicht vergehen, bis sie all das erleben, was hier geschrieben ist. Obwohl der Zeitraum der Wiederkunft Christi klar abgesteckt ist, ist der eigentliche Tag und die eigentliche Stunde seiner Wiederkunft unbekannt. Die Welt im Allgemeinen wird völlig überrascht. Schauen wir Vers 36. Von jenem Tag aber in jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Wie in die Tage Noahs waren, so wird es in der auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn sie waren in jenen Tagen vor der Flut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen, einer gelassen. Zwei Frauen werden am Mühlstein mahlen, einer wird genommen und einer gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Es wird wie in den Tagen Noahs sein. Beachte, die Rede hier ist nicht von den bösen Werken, die die Leute taten, sondern von dem, was sie unterließen, was sie nicht taten. Sie bekehrten sich nicht. Sie lebten einfach weiter. Sie aßen, sie tranken ganz normal. Sie heirateten, sie verheirateten, als ob sie eine Zukunft hätten. Aber sie hatten keine Zukunft. Sie waren gänzlich überrascht von dem Gericht, denn sie waren nicht in Ordnung mit Gott. Und wenn man denkt an die Tage Noahs, was passierte mit Noah? Noah lebte in der Zeit vor der Flut. Er bereitete sich auf der Flut vor. Er erwartete die Flut. Die Flut kam und Noah ging durchs Gericht hindurch. Geschützt von dem Gericht Gottes in der Arche, ging er durch diese Gerichtszeit und durch Gottes Gerichte sozusagen hindurch. Wie eines Tages der jüdische Überrest, nicht errettet aus der Drangsal, sondern bewahrt durch die Drangsal hindurch, gerettet wird und dann die Arches Tür wird geöffnet, wie in den Tagen Noahs, zu einer neuen, gereinigten Welt. Das tausendjährige Reich. Für Noah war es eine ganz neue Welt. Eine wiederhergestellte Welt, eine gereinigte Welt. Und so wird sie sein nach der Ankunft des Herrn. Aber vor Noah in den Ark stieg, wandelte Henoch mit Gott. Er wandelte mit Gott 300 Jahre. Eines Tages war er wahrscheinlich auf der Wanderung mit Gott Und Gott hat Henoch gesagt, weißt du, Henoch, wir sind eigentlich näher zu meinem Haus als zu deinem. Und so er hat ihn entrückt nach Hause, entrückt vor der großen Flut, vor den großen Gerichten. Und die gottlosen Menschen waren ahnungslos. Sie wurden weggerafft. Die Rede ist hier in Vers 43 nicht von der Entrückung. Die Entrückung hat man schon vorher. Hier ist das, wovon die Rede ist in Matthäus 16. Könnt ihr euch das erinnern? Börse und Gute nebeneinander, bis zur Ernte, und dann wird das Börse weggerafft, und die Gute Saat, die Söhne des Reiches, bleiben im Reich und ererben das Reich. Eben wie die Börse Menschen zu der Zeit Noahs weggerafft wurden, es werden zwei Menschen in der Mühle sein. Und eine wird genommen zum Gericht. Und die andere wird gelassen. So was wird der König tun, wenn er kommt? Die Antwort gibt er uns in sechs Gleichnissen. Wenn wir lesen die Erlberg-Predigt, ist es interessant zu sehen, welche rhetorische Struktur Matthäus im Auge hatte, als er diese Predigt niederschrieb. Diese Predigt und die vorherigen Kapitel. Denn Kapitel 21 und 22, 14 endet mit drei Gleichnissen. Die Erlberg-Predigt endet mit drei Gleichnissen. Und wenn du die Bibel lang genug gelesen hast, dann kommst du selbstständig auf den Gedanken, vielleicht sollten wir diese sechs Gleichnisse anschauen, denn höchstwahrscheinlich kommen die in drei Paare, die beleuchten zwei Seiten einer Sache. Wisst ihr, wir sind einseitige Leute. Und wir lesen einseitige Bücher. Die Bibel ist aber nicht ein einseitiges Buch. Häufig wird die Bibel zwei Seiten, wenn nicht mehr, von einer Sache erläutern. Was wird der König tun, wenn er kommt? Die Antwort in sechs Gleichnissen. Vers 45 bis 47. Wer nun ist der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit. Glückselig jene Knecht, den der Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten, und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß. Und er wird ihn in zwei schneiden und ihn seinen Teil festsetzen bei den Heuchlern, und da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Eine sehr treffende Darstellung der ganzen Kirchengeschichte. Früh in der Kirchengeschichte, als die Kirche eine große politische Rolle übernahm oder einnahm, haben die Christen die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi und ihre Ausrichtung auf die Wiederkunft Christi verloren. Sie konzentrierten sich eher daran, ein großes geistliches und wirtschaftliches, politisches Imperium aufzubauen. Und dann kam mit dem Verlust der Hoffnung auf die Wiederkunft Christi mehr und mehr Ausschweifung und Unterdrückung. Die Knechte des Herrn prügelten und verfolgten und verhörten Leute unter ihrem Machtbereich. Du sagst, ein Knecht, das muss ein Gläubiger sein. Und nicht notwendigerweise, vergesst nicht den Charakter des Reiches Gottes. In dem Reich Gottes, das Reich Gottes schließt alle christlichen Kirchen ein. Ob die Leute gläubig sind oder nicht, ob eine kleine Minderheit von Gläubigen dort ist, oder ob die Gläubigen wie in der Urkirche überwogen haben, gibt es eine Mischung im Reich Gottes. Gute Saat und die Saat des Feindes. Weizen und Unkraut. Knechte? Einmal der Pfarrer in St. Johann sagte einem Bruder in unserer Gemeinde, wessen Schafe sind diese Leute? Die sind meine Schafe. Ja, er meint, 6.000-7.000 Schafe zu haben. Weißt du was? Ich bin davon überzeugt, dass dieser Mann, der jetzt schon in der Ewigkeit ist, gerade stehen wird für das Wohlergehen von 6.000 oder 7.000 Menschen. Kannst du dir das vorstellen? Er hat die Verantwortung wahrgenommen, der Hirte von 6.000-7.000 Leuten. Ich kann euch sagen, in St. Johann, der Bürgermeister besucht mehr Menschen im Krankenhaus als der Pfarrer. Aber er bekennt sich als Knecht im Reich Gottes. Er wird auch wie ein Knecht Gottes gerichtet. Wie auch ein jeder von uns. Und keiner hat ein Anrecht oder Anlass auf irgendeine Überheblichkeit bei diesem Beispiel. Es ist einfach so. In alle im Reich Gottes, sind sie gläubig, ungläubig, sind sie gute Knechte oder schlechte Knechte, sie werden von Gott, vor Gottes Richterstuhl erscheinen. Die verloren die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi. Sehne mich an Moses und an die Kinder Israel. Mose stieg hinauf auf den Berg, um die Gesetze von Gott zu erhaben. Er war oben 40 Tage. Die Leute haben überlegt, da 40 Tage ist er aufgestiegen. Hat er Wasser mitgenommen? Hat er eine Jause mitgenommen? 40, der alte Greis, der ist 80 Jahre alt. Der ist schon 3 Wochen oben auf dem Berg. Die Leute haben gemeckert und gemurrt und überlegt, was werden wir tun? Er hat uns hierher geführt in die Wüste und jetzt sind wir ziellos, orientierungslos. Wir hätten in Israel, in Ägypten bleiben sollen. Die Geier haben sicherlich seine letzten Knochen schon sauber gepackt. Der kommt nicht wieder. Er kommt nicht wieder vom Berg herab. Wir brauchen einen Gott. Aaron, baue uns einen Gott. Ein Ziel, das vor uns hergehen kann. Etwas, worauf wir unser Leben ausrichten. Und er baute ihnen ein Gott aus Gold und taufte ihn Jehova. Siehe, hier ist unser Gott. Und sie tanzten. Und sie feierten. Und das wird nicht gerade eine Feier gewesen, auf die du dann gerne deine Teenager-Tochter geschickt hättest, kann ich dir versichern. Götzendienerische Feier mit Hurerei und all das, was die heidnische Religionen in ihrer Anbetung haben. Wieso? Weil sie vergessen haben, dass Mose zurückkehrt. Ihr großer Führer auf dem Berg, sie verloren die Hoffnung seiner Rückkehr. Deswegen schreibt Paulus an die Thessaloniker, dass er freut sich so sehr über ihre echte Bekehrung, wie sie sich bekehrten von Götzen zu Gott, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. In dem Moment, wo das Volk Gottes seine Hoffnung auf die Wiederkunft Christi aufgibt, beginnt schon, selbst wenn unsichtbar und unbemerkbar zuerst, eine Abwärtsentwicklung, was Moral und Treue zu Gott anlangt. Es ist die Hoffnung, auf die Rückkehr des Größeren als Moses. Es ist die Erwartung, er kommt bald. Diese gesunde Spannung in uns und in dem Gottesvolk über die Jahrhunderte erhalten hat, beziehungsweise nicht erhalten hat, als sie den Blick für den Wiederkunft Christi verloren haben. Aber wenn wir schon diese soweit. Unsere Zeit reicht nicht aus, auszuschweifen heute Abend. Kapitel 25. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihr Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Das heißt, versteht es nicht falsch, dass 10 zugleich heiratet. Selbst Leute, die die Mehrehe praktizieren, tun es nicht zu 10. Das wäre eine Fliederwoche sondergleichen, gell? Wie in Wall Street, gell? Was? Ja, wirklich. Nein, diese sind Hochzeitsgäste. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als der Bräutigam auf sich warten ließ, wurde sie alles schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreicht. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft euch für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Die Tür wurde verschlossen. Später kommen die anderen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Inwiefern waren manche klug und andere töricht? Worin bestand ihre Torheit? Meine, die Geschichte ist so damals, man hat Leute eingeladen, sie haben viel Zeit gehabt, sich vorzubereiten auf die Hochzeit, Wochen oder Monate oder ein Jahr, häufig war es eine lange Zeit, und dann zur Stunde des Festes oder in eine angemessene Zeit vorher wurden sie abgeholt. Worin bestand ihre Torheit? Manche meinten, sie könnten auf die Hochzeit gehen ohne Vorbereitung. Sie waren nicht vorbereitet. Und wenn ich das so lese, dann denke ich zurück an eine andere Geschichte. Ein anderer Hochzeitsfest. Ein Mahl war bereit. Die Leute wurden geladen. Es ist natürlich eine Geschichte von der Evangelisation oder von der Kommen des Messias und von dem großen Hochzeitmahl der Errettung, das er angeboten hat. Und die Juden interessierten sich nicht. Und Gott sandte die Botschaft an die Nationen. Aber dann lesen wir, ziemlich am Ende dieser Geschichte, Kapitel 22, Vers 11. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hierher gekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. eine Hochzeit, zwei Hochzeiten und hier zwei Gruppen von Menschen, die nicht vorbereitet sind. Vielleicht könnt manche von euch erinnern an diese gewaltigste aller Hochzeiten, die Hochzeit von Prinz Charles und Lady Di. Es war gewaltig, die saßen vor den Fernsehern in der ganzen Welt und die Untertanen der Königin standen auf, als sie reinkamen, standen vor den Fernsehern in der ganzen Welt. Es war eine gewaltige Sache. Ich meine, wirklich ein tolles Fest. Und stellt euch vor, tausende von Leuten waren da, eingeladen. Nehmen wir an, die Leiterin vom Frauenverband, der hinter unter Oberfotzenbach wird, weil sie Leiterin ist und Obfrau, wird sie eingeladen. Sie bekommt eine Einladung zur Hochzeit von Prinz Charles und Lady Di. Und die Hochzeit beginnt 12 Uhr. Na ja, sie steht auf und sie schaut herum und sie geht in den Garten. Sie arbeitet im Garten. Und sie muss jetten heute, so sie jettet. Dann tut sie Rasen mähen. Und dann tut sie misstreuen und so weiter. Und sie schaut auf ihre Uhr, es ist 11 Uhr, die Hochzeit ist 12 Uhr. Sie arbeitet weiter. Und 11:30 sagt sie, meine Güte, wo ist die Zeit gegangen? Ich muss auf die Hochzeit. Sie sitzt in ihr Auto, fährt dahin mit Gummistiefel und Kuhmist und was weiß nicht alles benutzt. Was hätte Königin Elisabeth, zu sagen zu der Obfrau, der Frauenverein von Hinteroben Fotzenbach? Wenn sie da erscheint, wo kommst du her und was willst du hier? Das ist kein Schlammschlacht, sondern eine Hochzeit. Sie wäre rausgeschmissen auf ihr Ohr. So eine Frechheit. So eine Verschämtheit, auf des Königs Hochzeit zu kommen, so dreckig und unvorbereitet. Der Mann erschien, aber er war nicht richtig angezogen. Er war nicht vorbereitet für das Fest. Und ich möchte euch sagen, es gibt Leute in rauen Mengen, die so sind. Die fragt sie, bist du gerettet? Du sprichst eine Fremdsprache. Weißt du, ob du in den Himmel kommst? Das wissen sie nicht. Schlägst du vor, dass sie sich vorbereiten, dann sind sie anders beleidigt. Oder? Ist das nicht deine Erfahrung? Die wissen gar nicht, ob sie in den Himmel sind, gar nicht vorbereitet. Aber du möchtest ihnen helfen, sich vorzubereiten. Sie sind beleidigt. Überleg mal, was das heißt. Sie meinen, sie können dahin leben und irgendwie, wer weiß wie, in den Himmel kommen. Geladene Gäste zur Hochzeit. Kein Öl in ihrer Lampe, kein Hochzeitskleid angezogen. Da stehen sie in ihren schmutzigen Fetzen. Und sie wollen in das messianische Bankett eingelassen werden. Mit ihren eigenen Gerechtigkeit meinen sie, dass sie vor Gott bestehen können. Irgendwie, ich meine, wie oft haben die Leute das mir gesagt? Ich meine, ich weiß nicht, aber der Herr wird wohl, was tun? Irgendwie. Stattdessen, dass sie im Kleid der Gerechtigkeit Gottes in Christus erscheinen. Angezogen mit dem Mantel des Heils. Wir müssen uns irgendwie vorbereiten, oder? Aber wir können uns selber nicht anziehen. Wir können uns nicht selber bekleiden. Wir müssen zu Christus kommen. Wir müssen das Heil empfangen. Wir müssen gerettet werden, um in diese Hochzeit zu kommen. Weißt du, zu dieser Hochzeit zu gehören, ist mehr als irgendwie zu gehören zu einer Religionsgemeinschaft. Der Bräutigam sagt, zu den Jungfrauen, den Törichten, entschuldigen Sie, ich kenne sie nicht. Es ist die persönliche Erkenntnis zwischen Christus und uns, die Errettung ausmacht. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, erkennen. Und so, wir sehen zwei Gleichnisse. Ich meine, es sind viele andere Details, die interessant sind. Aber hättest du einmal die Aufgabe, eine Bibelstunde zu führen über das Matthäus-Evangelium? Oder liest du Matthäus-Evangelium mit irgendjemand? Hättest du hier einen Ansatz, oder? Kapitel 25, Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der aus dem Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab und er gab. Und einem gab er 5 Talenten, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jedem nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste aus dem Landes. Sogleich aber ging der, welche 5 Talente empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der mit 2 empfangen hatte, auch gewann er andere 2. Aber der das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und er trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte 5 andere Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 habe ich dazu gewonnen, und so weiter. Dann Jesus sagt, oder der Herr sagt, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude des Herrn. Dann der mit 2 Talente ebenso. Und der Herr sagt das Gleiche. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Vers 24. Es trat aber auch herbei, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg den Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr antwortete und sprach zu ihm, Börser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du denn mein Geld den Wechseln gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das Meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es ihm, der die 10 Talente hat, und so weiter. Und wenn man das liest, ist man sogleich beeindruckt von der fantastisch großen Belohnung, die der König gibt, wenn er kommt. Ich meine, selbst hättest du viele Verantwortungen, viele Möglichkeiten und tust sehr viel, das ist ein weniges im Vergleich zu dem, was du in Zukunft bekommst, wenn du treu bist. Wir wissen, aber schauen wir etwas anderes an. Ein anderes Gleichnis mit 2 Söhnen. Es geht auch um Dienst. Er redet mit den Pharisäern und es geht eigentlich hier um die Pharisäer auf der einen Seite, die Gerechten, die Abgesonderten auf der anderen Seite. Es geht hier um die Zöllner, um die Sünder. Sünde war ein schönes Wort für eine Frau, gewisse Frau. Und der Herr Jesus erzählte es so, diesen selbstgerechten Menschen, der Mann hatte 2 Söhne, er sagte dem ersten, geh ins Feld und arbeite. Er sagte, jawohl, Vater, ich gehe. Und er ging nicht. Er sagte zum zweiten Sohn, geh ins Feld und arbeite. Er sagte, was? Was? Bist du verrückt, ich ins Feld gehe? Ich habe überhaupt nichts vor, ins Feld zu gehen. Vergiss. Aber dann überlegte er es, diese Frechheit und was er gesagt hat. Und er bereute es. Und er ging ins Feld und arbeitete. Wer hat den Willen des Vaters getan? Und der Pharisäer sagen, ja, der Zweite. Ja, Pharisäer, der Punkt der Geschichte ist, für all eure Heiligkeit und Gerechtigkeit, von dem ihr so, auf die ihr so stolz seid, ihr tut nichts. Pharisäer haben nichts getan. Null kommen nichts für andere Menschen. Im Gegensatz, die Zöllner und die Sünder, die sich bekehrten, wurden Menschen, die Jesus dienten. Und denke an Matthäus zum Beispiel, an Zacchaeus, an andere Frauen, die dann dem Herrn gedient haben. Und so ist das. Errettung nicht aus Werke, Errettung jetzt aus Gnade, mit Heilsgewissheit. Und was ist das Ergebnis? Die Leute tun etwas. Andererseits, wenn du nichts tust, wirfst du gravierende Fragen auf, ob du wirklich gerettet bist. Das ist, was diese Geschichte uns sagen will. Wenn du nichts tust für Jesus, wenn du nicht beschäftigt bist in seinem Dienst und wirtschaftest mit den Talenten, die du von ihm empfangen hast, dann wirfst du ernste Fragen auf, ob du gerettet bist. Und du sagst Gott genau, was du ihm von ihm hältst. Ich tue nichts, weil ich weiß, was für einen du bist. Sieh, du zeigst Gott, was du wirklich von ihm hältst, durch was du tust für seinen Namen. Oh, ich rede jetzt nicht von Errettung durch Werke. Ich rede davon, dass du wirklich, wenn du wirklich errettet wirst, wirst du was tun. So jetzt möchte ich ganz persönlich fragen, arbeitest du für den Herrn Jesus? Kapitel 25, Vers 31, wenn der Herr kommt, belohnt er seine treue Knechte, inspiziert er seine Gäste und er wird die Nationen richten. Wenn der Sohn des Menschen kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinen Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seinen Rechten stellen, die Böcke zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt, Herr, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt her, denn mich hungerte, und ihr gab mir zu essen, mich dürstete, und ihr gab mir zu trinken, ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, Nacht und ihr bekleidetet mich, krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Und dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben wir zu trinken? Wann aber sahen wir dich ein Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, ihr habt's mir getan. Und dann die Böcke zu lenken, werden zur Höllenfeuer geschickt, das bereitet ist dem Teufel. Begründung, sie haben diese Dinge unterlassen an die Brüder des Herrn. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, Vers 46, die Gerechte aber in das ewige Leben. Schafe und Böcke wurden öfter zusammengetrieben, aber auf der Weide oder im Pferch wurden sie immer getrennt, weil Böcke zu grob sind. Böcke sind einfach grobe Viecher und die Schafe leiden darunter. Diese Verse werden oft zitiert, um Geld für humanitäre Projekte aufzutreiben. Wenn ihr es getan habt für die geringsten dieser meiner Brüder, habt es für mich getan. Aber es geht hier nicht um die Menschheit im Allgemeinen. Es geht um die Brüder des Herrn. Und wir sind Genossen des Christen geworden, wenn wir unsere anfängliche Zuversicht festhalten bis ans Ende. Brüder des Herrn setzt eine Geburt von einem in denselben Vater voraus. Die Brüder Christi sind echte Kinder Gottes. Und hier geht es natürlich um das Gericht am Ende der großen Drangsal und die Behandlung der Brüder des Herrn während des Drangsals. Aber benutzen wir ein Beispiel aus der Vergangenheit. Vielleicht können wir etwas daran erkennen, was gemeint ist. Nehmen wir an, wir sind da, die Christen predigen in der Synagoge. Und Saulus von Tarsus kommt rein mit seiner Bande und beginnt die Christen zu misshandeln. Und du sagst, weißt du nicht, das sind die Brüder Christi, die du misshandelst. Saulus von Tarsus hätte dir gesagt, ich glaube ja nicht, dass Jesus der Christus ist. Mitnichtem ist Jesus der Christus. Anders gesagt, ich zeige den König dadurch, dass ich an ihn glaube, ich zeige ihm das dadurch, wie ich seine Brüder behandle. Ähnlich wie in dem vorherigen. Du zeigst Gott, was du von ihm hältst, ob du ihm dienst oder nicht. Und wir zeigen Christus, was wir wirklich von ihm halten, wie wir umgehen mit seinen Brüdern. Willst du stehen mit den Brüdern? Aber ich kann glauben an Gott, ohne in die Gemeinde zu gehen, sagst du, ja, das kannst du tun. Aber das ist ein sehr zweifelhafter Grundsatz, nachdem du dich ausrichtest. Möchtest du den König zeigen, dass du an ihn glaubst, steh zu deinen Brüdern. Zum Schluss. Ein Wort aus dem Alten Testament, das mich an diese Geschichte der Wiederkunft Christi erinnert. Der große König auf seinem Thron wurde untergraben durch einen herrlichen, feschen Burschen, heißt Absalom. Absalom führte eine große Rebellion gegen den Thron und viele in Jerusalem unterstützten ihn. Sein Kriegsherr verfolgte David. Es gab eine fantastische Schlacht. Und der Usurpator wurde vernichtet. Die Nachricht löste Panik in Jerusalem aus. Oh nein! David hat gesehen. Und wir standen auf die Seite von Absalom. Und David kommt. Und er ist im Begriff, den Fluss zu überqueren. Und er kommt nach Jerusalem. Was machen wir? Sie waren ratlos. Sollten sie die Stadt verteidigen? Gegen David? Es war eine Torheit. Keine Chance. Dann kommt der König und findet uns auf der Seite des Feindes. Also jemand hatte eine Lösung. Er sagte, ehe der König kommt, warum sprechen wir nicht ein Wort darüber, dass wir den König zurückführen? Und so sie haben eine Botschaft ausgeschrieben und Botschafter gesandt mit dem Bittgesuch an den König. O König David, Wir wollen dich haben als unser König. O König David, es war ein grober Fehler. Ich wurde betrogen. Ich habe töricht gehandelt. Und bevor du zurückkommst, ich will, dass du weißt, es tut mir schrecklich leid. Es tut mir leid. O König, vergib mir. Sei mein König. Als David zurückkam, waren die Bewohner Jerusalems bereit. Und der großzügige König vergab den Rebellen. Viele von uns haben genau das getan. Aber selbst wenn du bekehrt bist, vergiss nie die evangelistische Botschaft der Wiederkunft Christi. Habt ihr das nicht bemerkt? Es ist nicht, dass ich will, dass ihr euch bekehrt heute Abend. Aber ich muss predigen, was der Text sagt. Und was sagt die Wiederkunft Christi? Sie sagt nur eines. O sei nicht töricht auf der Seite des Feindes. Warum sprechen wir nicht ein Wort darüber, wie wir den König zurückführen? O König, vergib mir. Freund, was würdest du tun, käme der König zurück? Du wärst auf der Seite des Feindes. Ich glaube, dass die Botschaft der zukünftigen Wiederkunft Christi, eine Botschaft, mit der ich mich intensiv beschäftige in letzter Zeit, eine so wichtige Platz in unserem Denken einräumen soll. Hast du bemerkt hier, was passiert, wenn Leute den Blick für die Wiederkunft Christi verlieren? Vielleicht unsichtbar zuerst, aber nicht desto weniger sicher, beginnt das Volk Gottes abzurutschen von der lebendigen Beziehung zu einem Gott, vor dem ich einmal stehen werde. Der Anlass zur Vorbereitung auf die Hochzeit, der Anlass zur Heiligung und zu guten Werken angesichts des kommenden Königs wird langsam wie von Holzwürmern weggefressen und untergraben. Mögen wir wirklich leben im Hinblick auf die Wiederkunft dieses Königs. Ich schulde euch 16 Minuten.